Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel.
Und bevor es jetzt losgeht, ein kleiner Werbespot. Du stehst kurz vor dem Kauf deiner nächsten Aktie? Willst sie vorher nochmal fokussiert analysieren?
Dann hat Brain Effect für dich mit Focus Now das passende Produkt.
Wer ist eigentlich Brain Effect?
Brain Effect ist der Hersteller von Performance Food für alle deine Ziele. Sei es Energietanken, mehr Wohlbefinden, schneller einschlafen und regenerierter aufwachen oder fokussierter Aktien zu analysieren. Arbeite jetzt an deiner mentalen und körperlichen Leistungsfähigkeit, um das Beste aus dir herauszuholen. Alle Produkte werden in enger Zusammenarbeit mit Athleten und Ernährungswissenschaftlern auf Basis von wissenschaftlichen Studien entwickelt. Einfache Erfolgsformel: Eat, Perform, Sleep.
Was macht Focus Now so besonders?
Zusammen mit Vitamin B12 bekämpft es Müdigkeit und gibt dir einen Energiekick. Mit smarter Koffeindosis ist es die perfekte Kaffee-Alternative. Schmeckt lecker nach Apfel und ist ohne Zuckerzusatz. Entwickelt von Ernährungsexperten und dazu gibt es noch einen kostenlosen digitalen Fokus-Coach.
Mix it, drink it, spot on für 110% Fokus on point. Schau doch mal vorbei auf www.brain-effect.com und spare 20% auf Focus Now und alle Einzelprodukte mit dem exklusiven Code AKTIEN20. Link hierzu und den Code findest du in den Shownotes.
Folge 42, unser Thema der Woche, ist Rest in Peace Automobilbranche. Philipp, wie war deine Woche?
Ja, mein Auto war auch Rest in Peace. Ich war passionierter, leidenschaftlicher Bahnfahrer, habe Deutschlands schönste Bahnstrecken gesehen. Naja, aber man kann jetzt wieder Flüge buchen. Es geht bald wieder los. Wie war es denn bei dir?
Ja, bei mir war sehr viel Arbeit angesagt und man muss auch erwähnen, dass ich mich sehr freue auf die Quartalssaison, die ja jetzt schon losgegangen ist in dieser Woche.
Gab es für dich schon eine Überraschung?
Ja, Netflix tatsächlich. Das waren doch eigentlich gar nicht so schlechte Zahlen, nur der Gewinn hat enttäuscht. Das hat den Kurs erstmal schön auf Talfahrt geschickt und
Kleiner
ich freue mich
am
auf
Rande.
Die nächsten Wochen.
Kleiner Witz am Rande. Wie heißt ein Russe ohne Netflix? Netflix.
Boah. Unser Highlight heute.
So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche?
Was hat mich zuerst bewegt, das war vor allen Dingen die Nachricht von Apple. Denn Apple gewinnt den Rechtsstreit vor dem EU-Gericht und es ging, ganz genau gesagt, um eine Steuernachzahlung in Höhe von 13 Milliarden Euro in Irland. Und die Richter in Luxemburg sagten, nein, diese Nachforderung muss Apple nicht zahlen. Und die Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager kassiert eine Schlappe und das Urteil ist jetzt aber ja erstmal gefallen. Natürlich gegen die EU und gegen diese Steuernachzahlung. Aber das Urteil ist natürlich nicht endgültig, denn hier wird man natürlich nochmal in Revision eingehen, ganz klassisch. Und jetzt kommt dieser Streit vor den Europäischen Gerichtshof. Westerra forderte Apple 2016 auf, Milliardensummen in Irland nachzuzahlen, weil man angeblich steuerliche Sonderbehandlungen bekommen habe. Angeblich sogar bloß auf 1 Million Euro Gewinn hat man 50 Euro Steuern gezahlt.
Das ist schon gut.
Das ist eigentlich eine ganz nette Steuerlast, ja. Oder? Und ja, Apple und Irland wehrten sich dagegen, also auch Irland. Es ist nicht so, dass Irland sagt, wir wollen das anders haben, sondern hier geht es eher um Wettbewerbsverzerrung in den Augen der EU. Und ja, die Apple-Aktionäre freuten sich natürlich auch darüber. Da ja, freue ich mich auch.
Dass Irland das natürlich nicht möchte, ist ja ganz klar. Die wollen natürlich nicht, dass viele Unternehmen dieses Land dann auch nicht verlassen, wo die ihren Steuersitz dann natürlich auch in Irland haben. Ein sehr, sehr bekanntes Beispiel ist ja auch Medtronic, sitzt ja auch in Irland. Persönlich muss ich wirklich sagen, der Ansatz, glaube ich, ist völlig der falsche wieder. Wenn wir, also ich bin ja pro Europa, ich bin ja leidenschaftlicher Europäer, ich denke du ja auch.
Ja.
Warum haben wir dann nicht ein einheitliches Steuersystem, dass wir einheitliche Chancen bieten für alle Länder in Europa, die sich einem fairen, solidarischen Wettbewerb auch stellen? Das, ja, das ist mir wieder zu kurz gedacht. Hier geht es wieder um ein paar in Anführungsstrichen Milliarden Euro. Aber man könnte hier auch wirklich mal eine europäische Währung, also haben wir ja schon mit dem Euro, aber auch ein europäisches Steuersystem auch mal mit auf den Weg bringen. Auch das Thema Buchführung ist ja auch ganz interessant, war ja auch bei Dr. Daniel Stelter im Podcast auch mal sehr zu empfehlen, der Podcast, das mal zu hören, dass Deutschland eigentlich gar nicht wirklich noch weiß, was sie für Schulden oder was eigentlich in dieser Bilanz auch wirklich steht. Das finde ich doch schon sehr erschreckend.
Ja, das sehe ich genauso und daran scheitert es aber. Man möchte ja immer die positiven Sachen aus der EU ziehen, ja, also auch die kleineren Länder sagen, ja, jetzt haben wir hier die Förderung X bekommen und der freie Handel, der gibt uns natürlich den Vorteil, den wir vorher nicht hatten. Ja. Und aber wenn es dann eben darum geht, dann auch die Steuer einfach mal anzupassen oder die auch einfach auf dem gleichen Niveau zu halten, genau. Wie du schon schön sagtest, dann geht es eben dagegen. Und das ist halt schon schade. Und deswegen finde ich auch immer die Kritik an die Unternehmen eigentlich völlig nicht gerechtfertigt, weil Apple, Amazon und wie sie alle heißen, wenn sie Steuern sparen, ist das einfach nur das, was sie eben machen müssen aus Sicht des Unternehmers. Und deswegen
würde das denn auch privat machen?
Ja, wer würde das denn nicht machen? Genau, es geht ja schon los, dass man Kleinigkeiten irgendwo versucht zu sparen, hier und da für die Steuererklärung machen.
Genau, was
machen
die
das
Deutschen
ja genau
zusammen suchen für die Steuererklärung.
Genau, machen sie ja genau deswegen, um Steuern zu sparen. Und deswegen kann ich nicht verstehen, wie man das einem Unternehmen vorwerfen kann. Am Ende des Tages ist ja die Frage, wer macht die Rahmenbedingungen? Und das sind ja die Staaten.
Apropos vorwerfen, meinem Thema, man kann diesem Unternehmen eigentlich gar nichts vorwerfen. Sie haben erneut die Prognose erhöht. Ich spreche von HelloFresh und sie haben auch die Prognose, wie gesagt, schon erhöht. Sie gehen davon aus, dass dieses Jahr der Umsatz zwischen 55% und 70% zulegen wird. Sie haben aktuell 4,2 Millionen Kunden, 2 Millionen davon in der USA. Das wusste ich gar nicht, aber das ist schon eine enorme Marktmacht, die man da doch hat. Was macht HelloFresh? HelloFresh liefert Kochboxen. Du lädst dir zum Beispiel die App runter, meldest dich an und sagst, ich möchte essen dieses Gericht und dieses Gericht. Und HelloFresh, und natürlich sagst du auch, für wie viele Personen, HelloFresh schickt dir alles in einer Kochbox zu. Heute kommt unsere. Ich bin nicht investiert, aber wir nutzen doch HelloFresh. Wir sind ja beide berufstätig und auch immer in unterschiedlichen Schichten. Und da muss man auch wirklich sagen, wir sind doch sehr, sehr begeisterte HelloFresh-Anwender.
Das finde ich sehr interessant, denn ich muss ehrlich zugeben, dass ich HelloFresh total unterschätzt hatte.
Ja.
Also kurz nach dem IPO, also als sie an die Börse gegangen sind, hatte ich gedacht, naja gut, das wird so ein One-Hit-Wonder, so Home24, ne? Wir wissen alle, wie es dann abgestürzt ist, Westwing und wie sie alle heißen, diese Möchtegern-Tags, wenn man so möchte. Aber ja, HelloFresh hat sich da wirklich gut positioniert, hat natürlich profitiert von der Corona-Krise und jetzt sieht es doch recht gut aus. Wenn du sagst, 2 Millionen in den USA, ist das schon eine sehr, sehr gute Zahl und der Markt ist ja dort noch viel, viel größer.
Ich muss auch wirklich sagen, also ich finde das Geschäftsmodell, ich war auch ein bisschen skeptisch, aber wenn du das mal ausprobierst, glaub mir, du wirst begeistert sein. Du kochst Sachen, die du nicht jeden Tag kochst, es ist einfach, verständlich, selbst ich krieg das hin und du kriegst die Rezepte gleich mitgeschickt, die kannst du aufheben oder du hast sie dann auch einfach in der App zum angucken. Also wirklich, ich muss sagen, wir haben hier ein tolles deutsches Unternehmen und ja, ich finde, das ist ein cooles Geschäftsmodell. Ich glaube auch wirklich, dass sich das nach Corona wird das nicht so groß zusammenbrechen, dass dann die Leute, die haben sich daran gewöhnt, die mögen auch einfach den Komfort. Und das muss ich wirklich sagen, jeden Freitag kommt der Bote, wenn du nicht zu Hause bist, stellt das dir vor die Tür. Es ist alles gekühlt, es ist alles gefroren, es ist alles frisch und es ist auch alles bio. Also ja, ich halte selber keine Aktien, aber trotzdem finde ich, es ist ein schönes Unternehmen.
Ja, vor allem bin ich bei dir, dass du sagst, das wird bleiben. Denn ja, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, und das ist ja auch der Grund, warum Amazon so profitiert, weil man natürlich Kunden gewinnt, die dann das Ganze nicht mehr missen möchten, die die Vorteile plötzlich erkennen. Ja, ist schon nicht ganz schlecht.
Problemlöser.
Könnte man vielleicht wirklich mal auf die Watchlist setzen. Ja. Vielleicht schon zu spät.
Erstmal ausprobieren. Erstmal wirklich ausprobieren und dann, vielleicht probierst du es ja mal aus und dann sagst du uns nochmal, ob du dann investieren würdest, weil du sollst ja auch das kennen.
Alle haben es gehört, ich werde eingeladen von Philipp beim nächsten Mal.
Ja, gerne.
Sehr gut. Mein Thema, das mich als nächstes beschäftigt hatte, war Visa. Denn Visa baut die Kryptosparte aus. Und das fand ich schon sehr interessant, denn auch Visa muss sich natürlich darum kümmern, zukunftsfähig zu bleiben. Und jetzt fordert Visa auch noch eine digitale Zentralbankwährung und fordert eben auch da die Staaten auf, etwas zu tun. Und Finanzen.net schreibt, dass man darauf aufmerksam geworden ist, weil eine Stellenausschreibung von Visa einen Spezialisten für Kryptowährungen gesucht haben, sogenannten Blockchain-Engineer. Philipp, was machst du so beruflich?
Ich bin Blockchain-Engineer.
Klingt gut, ne? Eigentlich. Lass uns doch einfach mit bewerben. Genau. Aber sehr, sehr spannend. Und der Leiter der Kryptosparte betont eben auch auf Twitter die Einführung einer digitalen Zentralwährung. Und hier sehe ich als Visa-Aktionär auch, dass hier was gemacht wird, auch in Sachen Zukunft. Und
müssen
Visa,
sie auch.
Müssen sie, na klar. Das ist die Karte wird nicht ewig da sein und hier muss man aufpassen, nicht verdrängt zu werden.
Weißt du, wer auch wirklich eine andere Aktie in deinem Depot, die Visa doch versucht zu verdrängen, ist Apple. Ja. Apple erlaubt jetzt, dass sie die Girocard, zum Beispiel von den Sparkassen, kannst du direkt jetzt mit Apple Pay koppeln. Also die EC-Karte und da geht alles an Visa oder Mastercard vorbei. Nur Apple ist hier noch der Profiteur. Klar, okay, wir haben EC-Karten, kennen eigentlich nur die Deutschen, das muss man auch sagen, aber es ist trotzdem großer Markt und auch die Sparkassen mit ihren, ich glaube, 24 Millionen Kunden, wenn die es schaffen, lieber, dass du die EC-Karte bei Apple Pay benutzt. Da ist schon Disruption und Apple weiß schon ganz genau, warum sie das machen. Apples Kreditkarte, muss ich auch ehrlich sagen, würde ich mir selber holen, weil die ist schon richtig cool. Du kriegst
Warum hast du die noch nicht? Warum?
Gibt's in Deutschland noch
nicht. Gibt's noch nicht, okay.
Aber du hast zum Beispiel auf der Kreditkarte von Apple, hast du ein Cashback von 3%, die kriegst du tagesaktuell auf deine Einkäufe gut geschrieben. Dann haben sie auch verschiedene Kooperationspartner. Nehmen wir mal an, sie hätten Starbucks als Kooperationspartner und da kriegst du dann nicht nur 3%, sondern zum Beispiel 5% Cashback, auch tagesaktuell. Das finde ich super cool, muss ich wirklich sagen. Aber da muss man wirklich aufpassen. Aktuell macht Apple es ja auch mit Mastercard und Goldman Sachs. Goldman Sachs, eigentlich eine Investmentbank, schafft ja auch hier jetzt den Einstieg zum Consumer. Aber man muss aufpassen, oder Visa und Mastercard müssen wirklich aufpassen, dass sie hier nicht ins Ausgedrängt werden durch neue disruptive Tech-Player. Aber ich glaube, sie haben natürlich die finanziellen Polster auch dazu. Visa sogar noch ein bisschen mehr als Mastercard, sind nicht so hoch verschuldet. Und hier könnte auch die Zukunft liegen, natürlich auch an der Blockchain. Aktuell, apropos Verschuldung, wegen Corona, die Deutsche Bank hat diese Woche bekannt gegeben, dass sie 70.000 Stundungsanträge von Privatkunden erhalten haben. Und alle wichtigen Banken der Welt haben ja diese Woche auch schon berichtet. Und da muss man auch sagen, die legen auch richtig Cash zurück für Kreditausfälle. Und das, ja, ist meines Erachtens nach wieder der falsche Weg. Wir wissen ja, wir haben hier eine temporäre Situation mit Corona. Warum erlaubt man nicht, dass man sagt, hey, wir lassen die Tilgungen weiterlaufen? Aber die Zinsen werden erstmal nur gestundet. Aber das wieder die alles nicht zu bedienen, wir erinnern uns 2008, 2009, da ist auch so eine Kreditblase geplatzt. Die Verschuldungen sind ja auch angestiegen seit 2009, muss man auch sagen. Nicht, dass wir hier von der einen Krise, kurzfristig sind wir uns ja einig, sobald wir einen Impfstoff haben, ist das Thema Corona eigentlich vorbei. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, weltweit steigen die Fallzahlen von Tag zu Tag. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht in die nächste Welle reinreiten oder das nächste Phänomen, was die Börsen nochmal verunsichern könnte. Ich glaube, das sollte man sehr im Blick halten. Und was auch sehr, sehr interessant wird, im Oktober läuft wieder oder gibt es wieder die Pflicht zur Insolvenzanmeldung. Und dann wird es wirklich schwer oder ich bin gespannt, wie viele Insolvenzen wir dann doch in Deutschland und Europa erleben werden. Was denkst du?
Ja, genau, also vor allem dieser Punkt, aber die Zahlen, und da muss ich mal auf die Banken zurückkommen, gerade in den USA, die ja schon im ersten Quartal relativ schwache Zahlen geliefert haben, aufgrund dieser angesprochenen Rückstellungen. Das ist aber genau das, was sie eben 2007 und 2008 nicht hatten,
ja,
als die Kreditausfälle kamen. Das heißt, sie konnten da nicht auf Reserven zurückgreifen.
Aber
und
die Deutsche Bank hat wieder keine.
Ja gut, der Deutsche Bank, die ist auch nicht zukunftsfähig, aber wir reden ja von den, ich sag mal, erfolgreichen, ja, Banken, Goldman Sachs und Co., die halt wirklich Riesenbeträge zurücklegen, um eben nicht kalt erwischt zu werden.
Ja.
Und hier bedienen sie ja auch, ich sag mal, den Aufsichten, die eben genau das auch verlangen. Und ich glaube, hier ist man schon gut vorbereitet, dass doch hier und da ein paar ausfallen und vielleicht auch deutlich mehr ausfallen als vielleicht gedacht. Ich glaube, das steht vielleicht sogar besser da als 2007, 2008 und 2009. Deswegen mache ich mir da gar nicht so große Sorgen.
Was ich auch interessant finden würde, wenn wir wieder sagen würden, wir wollen Solidarität, den Menschen helfen. Warum erlaubt man nicht aufgrund von Corona eine Umschuldung? Alle Kredite. Es gibt ja immer noch Kredite, also bei meiner Wohnung ist es ja zum Beispiel auch so knapp 3%. Warum erlaubt man nicht jedem jetzt einfach mal umzuschulden? Das ist, um da einfach auch wieder Bewegung in den Markt zu kriegen, das Kreditgeschäft auch wieder anzukurbeln. Und die, weil es ist ja auch so, Staaten refinanzieren sich auch an den Kapitalmärkten zu einem sehr, sehr günstigen Zins.
Ob das im Interesse der Banken ist, würde ich jetzt eher bezweifeln, wenn die ja auch einen höheren Zins kriegen.
Ja, also aber 70.000 Stundungsanträge, glaube ich, sind ja auch nicht im Interesse der Bank.
Naja, Stundung halt, ne? Ist ja nicht eine Aufhebung, ist auch kein...
Ja.
Würde ich jetzt gar nicht...
Ich finde die Summe schon hoch. 70.000 hat mich doch überrascht.
Ja. Ja, ist schwierig einzuschätzen, ne? Da müsste man halt mal auch absolute Zahlen noch vergleichen können.
Das im Auge behalten und dann natürlich auch, wenn die Insolvenzanträge kommen im Oktober. Ich glaube, da machen wir vielleicht sogar mal eine Folge darüber,
ja,
wie sich dann doch das Corona realwirtschaftlich ausgewirkt hat.
Das stimmt, so ein Fazit.
Ja, ja.
Google goes to India und Google will mit 4 Milliarden Euro in den Digitaldienstleister Jio Platforms investieren. Und ja, Jio Platforms, das haben wir schon mal gehört, und zwar vor ein paar wenigen Folgen, als Facebook schon für 5,7 Milliarden investiert hat und 10% gesichert hat. Google hat also jetzt dementsprechend 7,7% von Jio Platforms und hat damit also auch sich endlich positioniert im starken Markt von Indien. Die Hälfte der Bevölkerung in Indien hat erstmal überhaupt Internetanschluss. Nur ein paar wenige haben Smartphones, also ist auch noch ein Riesenwachstum da. Ja, das ist im Prinzip das nächste China, wenn man so möchte. Amazon hatte ebenfalls schon den Markteintritt und Investitionen geplant. Also hier sieht man, dass sich die Großen so langsam positionieren und ja, einen Fuß fassen möchten, weil Indien, und das ist auch der Vorteil im Vergleich zu China, ist ja offen, hier kann jeder im Prinzip, genau, mit rein und investieren und im Prinzip auch am Wohlstand mit, ja, ich sag mal, helfen, was ja in China nicht war. Da war ja alles gesperrt oder ist ja nach wie vor
gesperrt, immer noch ziemlich schwer
für die großen Tech-Konzerne.
Apropos freier Markteinstieg, das haben wir natürlich auch in Europa, und die Energy Impact Partner kommen nach Europa. Weißt du, was die Energy Impact Partner sind?
Nein.
Das ist ein Zusammenschluss aus Energieunternehmen aus Europa, Japan und Nordamerika. Diese Unternehmen, die dieser Partnerschaft und diesem Fonds angehören, haben zusammen eine Marktkapitalisierung von über 300 Milliarden US-Dollar und sie wollen in den nächsten 5 Jahren, also sie legen jetzt ihren Europasitz nach Deutschland, bis jetzt gab es noch keinen, und sie wollen in den nächsten 5 Jahren in 15 bis 20 Startups in Europa investieren und diese mit einem hohen Millionenbetrag fördern. Und das finde ich wieder super, weil wir haben ja die letzten Wochen immer kritisiert, der Staat greift zu sehr ein. Aber jetzt, wenn Unternehmen anfangen einzugreifen, und ich glaube immer noch daran, Unternehmen sind die besseren Unternehmer. Und
daran,
das ist genau
glauben,
der richtige Weg. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut. Und ich würde mich freuen, wenn ich selber auch als Privatmann in diesen Fonds doch investieren könnte, weil ich glaube, wenn diese großen Energieunternehmen, die wollen nicht disruptiert werden, deswegen greifen sie ein aktiv in den Markt, können sie auch hier wirklich was bewegen. Das gefällt mir doch sehr, sehr gut.
Für alle, die Fridays for Future unterstützen, ist das vielleicht auch mal eine Idee, einfach dort mit zu investieren. Dann hat man ja eine Rendite, eine saubere Rendite, und kann dabei sogar noch...
Ja, und du kannst ja auch mitbestimmen. Du kannst ja auf die Hauptversammlung gehen und kannst da ja richtig rumpoltern.
Genau, man kann fördern.
Loben, kritisieren, verändern.
Richtig, genau. Endlich mitwirken.
Genau,
ja, das
aktiv.
Ist aktiv mitwirken, genau.
Das und ist Lösungen schon auch anbieten und auch aufzwingen, dass der... Das musst du ja mal überlegen. Du brauchst nur eine Aktie, dann gehst du zu so einem Unternehmen und der Aufsichtsrat und der Vorstand sind gezwungen, dir zuzuhören. Sie müssen das. Und du kannst kritische Fragen stellen. Da ist es wirklich, du kannst dann auch hier anrufen bei deinem Unternehmen. Wenn du bei Investor Relations anrufst, muss man ganz klar sagen, und du sagst, ich möchte mal mit jemand sprechen über dies, das und jenes, dann wird dir da auch geholfen. Dann wirst du nicht abgebügelt als Aktionär. Ich glaube, das machen die Leute viel zu wenig. Ich persönlich finde es doch ganz interessant. Vielleicht machen wir das mal. So, wir rufen mal bei jemanden an.
Ja.
Oh, das nehmen wir mit für eine Podcast-Folge.
Genau, wir haben durchgeklingelt bei.
Genau. Modern Talk kommt wieder.
Genau, wir sind zurück.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops der Woche?
Mein Top der Woche ist tatsächlich der Fels in der Brandung, der schwarze Fels. Ich rede von BlackRock, dem weltweit größten Vermögensverwalter. Sie halten ja über 5% an allen DAX-Unternehmen. Also ist schon unglaublich. Und im Januar hat ja der CEO, Podcast-Hörer wissen, wovon wir reden, angekündigt, mehr auf ESG zu achten. Und dann habe ich mir angeguckt, wusstest du eigentlich, was ESG-Standards heißt?
Ich wusste, dass es das gibt, ja, aber ich wusste nicht, dass es als ESG genannt wird.
Genau. Es heißt Environment, Social and Good Governance, sprich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Darauf wollen sie ja mehr achten und sie haben sich 400 energieintensive Unternehmen angeschaut und 244 angemahnt. Und weißt du, wie das aussieht, wenn BlackRock etwas anmahnt? Das ist dann nicht so, hey, Leute, achtet mal darauf. Sie haben bei 53 Unternehmen den Aufsichtsrat oder dem gesamten Gremium, heißt dem Vorstand und Aufsichtsrat, die Zustimmung für verschiedene Projekte verweigert, das einfach abgebügelt, geblockt. Also sie haben wirklich eine Marktmacht, muss man wirklich sagen. In Deutschland waren betroffen Daimler, Lufthansa, Uniper und Heidelberg Zement. Und BlackRock ist überzeugt davon, also Larry Fink auch, dass man mit klimafreundlichen Unternehmen bessere Renditen erwirtschaften kann. Aber was sie natürlich auch sagen, am Ende muss der Markt das regeln, weil sie bieten ja die Produkte an und viele sagen immer, BlackRock hat eine enorme Marktmacht. Klar, das haben sie, sie können wahrscheinlich schneller mal den Herrn Baumann anrufen, als wir beide das können.
Schade.
Schade, aber sie investieren am Ende genau in das, was der Anleger möchte. Sprich, wenn du jetzt einen ETF-Sparplan machst über iShares, zum Beispiel auf den MSCI World, kaufen sie das, was im MSCI World ist. Wenn du einen MSCI World nach ESG-Standards kaufst, kaufen sie auch für dich da die Unternehmen. Also man kann nicht wirklich sagen, dass sie eine freie Entscheidungskraft haben. Das hat BlackRock nämlich meines Erachtens nach nicht.
Wie immer ist es eben der Konsument und der Kunde, ja, der entscheidet und das ist nicht immer
beim Einkaufen. Und er hat auch die Verantwortung. Das muss man auch immer ganz klar sagen. Man hat die Verantwortung für sein Handeln und Tun.
Genau, es ist nicht nur beim Einkaufen so, ja, sondern auch beim Investieren und da muss es sich natürlich auch an diejenigen, ja, ich sag mal, mit, ja, richten, die eben auch genauso investieren wollen. Ich finde das sehr, sehr gut, vor allem, weil man weiß, dass Larry Fink CEO von BlackRock ist. Der ist halt auch einfach ein kompetenter Mensch. Ne, der ist sehr, sehr stark als CEO, hat vieles geleistet und auch schon ist auch schon eine Weile dabei.
Ja.
Und das finde ich sind genau die richtigen Wege, denn Umwelt, Soziales und Unternehmensführung sollte schon alles in einem Einklang sein, sodass die Unternehmen, die Mitarbeiter gut geführt werden und auch, ich sag mal, sich wohlfühlen.
Bist du genauso wie Larry Fink überzeugt, dass man mit klimafreundlichen Unternehmen bessere Renditen erwirtschaften kann?
Ja, genau aus dem Grund haben wir ja letzte Woche schon gesagt, dass ich immer mehr mein Depot ein bisschen in Richtung Grün ausrichten möchte. Also nicht übertreiben, aber schon so, dass man sagt, hier hat man eine grüne Fahne mit dabei.
Dein Top, ist das eigentlich auch ein grünes Unternehmen?
Noch nicht, glaube ich.
Noch nicht?
Nein, die Rede ist von Xiaomi. Und die sind für mich Top der Woche, einfach weil man merkt, dass der chinesische Consumer-Hersteller Europa erobert und eben auch die Schwächen von Huawei einfach ausnutzen kann und immer mehr Marktanteile, vor allen Dingen hier in Deutschland, aber auch in Polen oder auch in anderen Ländern, richtig stark ausbauen kann. Schön ist auch, dass sie ihren Auftritt weiter verbreiten. Also sie sind ja nicht nur Smartphone-Hersteller, die übrigens sehr, sehr stark sind, ohne Werbung zu machen. Ich arbeite für einen Konkurrenten, deswegen muss ich das leider zugeben. Aber man muss auch sagen, ist ja natürlich noch viel Luft. Man hat auch Saugroboter und eben noch andere Produkte, gerade in Sachen 5G und LTE. Aber der wichtigste Markt ist nach wie vor der Smartphone-Markt und das ist hier durchaus stark nachgefragt.
Bezug nehmend auf den Smartphone-Markt muss ich dich doch mal was fragen. Kommen die Leute wirklich in die Läden und sagen, hey, ich will ein Handy von denen?
Ja, mittlerweile schon.
Ehrlich?
Also anfangs war es ja so, in Deutschland ist es Xiaomi in den großen Läden, also Mediasaturn, was das Economy darstellt, eigentlich gar nicht gelistet gewesen.
Ja.
Nur online, im Online-Shop konnte man, da hat man schon hier und da immer ein paar Nachfragen gehabt, da war auch Huawei noch relativ stark. Huawei hat jetzt das Problem aufgrund des Handelsstreits, dass man keine Google-Dienste mehr anbieten kann. Und das ist für uns Europäer immer noch sehr umständlich. Ja, man kommt an gewisse Apps, aber viele Sachen kann man einfach nicht machen. Und deswegen suchen die Leute nach Alternativen. Und die dann irgendwie sagen, Apple will ich mir nicht leisten, Samsung ist nichts für mich. Und dann bleibt nicht mehr viel. Dann kommt tatsächlich erstmal Xiaomi. Und an dem Punkt ist es tatsächlich schon so, dass auch die Präsenz in den Märkten aufgebaut wird. Und ja, die Leute kommen rein und bleiben davor stehen und der Preis ist ja doch recht attraktiv.
Hat man da mit einem Huawei-Handy ein App-gespecktes Handy?
Der zweite Reiser heute. In dem Falle, ja.
Ich würde sagen, auf jeden Fall Dienstag in unser Quick-Check-Video einfach mal einschalten. Vielleicht ist das Unternehmen ja mit dabei. Und wir kommen schon wieder zu unserem Running-Gag der Flops in unserem Podcast oder meiner Flops. Muss man wirklich sagen, ja, ist ja so ein Dauerbrenner, ist ja Staatsbeteiligung. Ach, und es geht schon wieder los, muss man ja wirklich sagen. Mit dem neuen Außenwirtschaftsgesetz ist es jetzt schwerer geworden, in den Markt aktiv einzugreifen, wenn du am Markt tätig bist. Es ist schwerer geworden, Unternehmen zu übernehmen. Man hat einen heimischen Schutzwall gegen Globalisierung und die freien Märkte gezogen in Deutschland. Und da frage ich mich wieder, Leute, man möchte damit verhindern, dass sowas, ein tolles Unternehmen wirklich, ja, KUKA, dass sowas nochmal passiert. Aber ich glaube, ja, das ist so, weißt du, Bayer hat Monsanto übernommen. Warum? Also warum wurde das denn dann nicht verhindert von der Politik? Also es ist immer sehr, sehr einseitig. Und ich finde, wir als Exportnation, was wir ja auch sind, wir dürfen uns nicht gegen die Globalisierung und die freien Märkte einfach stellen, weil, man muss auch ganz klar sagen, so ein Schutzwall bremst von beiden Seiten so eine Mauer. Und es bremst unsere Entwicklung, es wird unser Wachstum bremsen und auch unsere Wettbewerbsfähigkeit wird massivst beeinflusst damit. Und das Transaktionsvolumen weltweit ist um mehr als 1 Billion Dollar eingebrochen, auch aufgrund von Corona. Aber wenn es jetzt wieder losgeht, glaube ich persönlich, werden weniger Unternehmen bereit sein, hier auch in deutsche Unternehmen, in deutsche Technologie auch zu investieren, um davon auch zu profitieren. Und das ist für mich doch eine Wettbewerbsverzerrung, wenn wir sagen, wir wollen von der Globalisierung profitieren, was wir in Deutschland machen, was wir auch in Europa wirklich machen, und dann aber sagen, hey, du darfst nicht bei uns investieren. Also ich finde, das ist wieder eine absolute Frechheit.
Es ist der erste oder ein weiterer Schritt in Richtung Sozialismus. Das klingt zwar echt jetzt sehr, sehr stark, aber es ist tatsächlich wieder der Fall. Wir sind protektionistisch unterwegs. Was ja
aber
genau,
nur auf die eine Richtung.
Genau, ja. Aber was wir eben den anderen vorwerfen, wie kann der USA eben protektionistisch unterwegs sein, warum kann Großbritannien das machen, aber selber machen wir das auch. Das sieht man auch an den Zöllen, die nach wie vor bestehen im Hinblick auf Amerika.
Ja. Und wenn man Eingriffe vom Staat haben will, Staatsfonds, wo wir aktiv mit beteiligt werden, über zum Beispiel 20% unserer Rentenzahlung, lass von mir aus, man kann ja auch sagen, dass Selbstständige die 20% auch einzahlen müssen. Wäre ja auch völlig in Ordnung. Aber das ist wieder so ein Punkt. Entweder du machst es richtig, aber nicht selektiv. Warum nimmt man Cure weg? Warum lässt man KUKA untergehen? Und all solche Sachen. Und es wurde ja am Anfang, dieses Gesetz wurde ja damals verabschiedet, ganz schnell als Corona losging, um eigentlich die Industrie zu schützen. Es ging ja nie darum, eine Lufthansa zu retten. Es ging niemals darum, auch eine Cure weg mit zu unterstützen und auch da Beteiligung aufzubauen. Also ich sehe das doch schon sehr, sehr kritisch, weil, Entschuldigung, wenn ich das sage, der Herr Altmaier, ich finde, er macht einen guten Job, ich mag ihn, aber trotzdem, er kann nicht mit der Gießkanne durchgehen und einzelne Blumen gießen. Entweder stärkst du die Wirtschaft, dass du eine Beteiligung hast, dass du sagst, der Übernehmer muss sich wirklich mit dem Staat auseinandersetzen, will er das, weil er ja auch eigene Interessen damit verfolgt, oder du lässt es bleiben. Aber nicht dieses, wir kaufen hier mal zu, wir kaufen da mal zu und da lassen wir es. Nee,
der Staat hat eine Aufgabe in diesem ganzen Bereich, und zwar einfach wirklich Regeln zu setzen, eine Rahmenbedingung zu setzen, die einfach funktionieren, woran man sich halten muss, und wer das nicht
sie
macht.
Sie sind der Schiedsrichter.
Sie sind der Schiedsrichter. Sie stehen eben auf dem Feld, sind der Schiedsrichter, sollten aber den freien Markt gelaufen lassen. Ja. Und dann kann es wirklich nicht sein, dass man sich dann schon wieder vor irgendwelchen ausländischen Geld dort schützt, was ja letzten Endes, wie viel Prozent des DAXes sind in ausländischer Hand. Also das ist ja so groß, das ist ja ein Riesenteil des Erfolges, den wir gefeiert haben. Deshalb völlig zu Recht dein Flop der Woche. Mein Flop der Woche, und das ist bei mir so fast ein bisschen der Klassiker, ist ja VW. Wir sind wieder in der Automobilbranche und das passt ja auch ganz gut zum Thema. Denn nur nach 2 Wochen, Philipp, nach 2 Wochen wurde Christian Senger, der frühere BMW-Manager, ja, wieder entlassen und musste seinen Posten als Softwarechef von Volkswagen räumen. Und zum Verhängnis wurden ihm die Softwareprobleme beim Golf 8 und beim ID.3, das neue Elektroauto von VW. Und ja, jetzt hat man noch Ärger gehabt mit dem Betriebsrat und so haut man ihn einfach nach 2 Wochen raus. Weißt du, woran mich das erinnert?
An was?
An die SPD. Einfach, die schafft es auch immer mit sich selbst zu beschäftigen, neue Leute rauszuholen, ja, wieder zu kündigen, wieder rauszuschmeißen von ihren Posten. Und irgendwie kümmert man sich nur um sich selber, ohne voranzukommen.
Aber was mich wundert, warum erinnert dich das an die SPD? Die SPD führt doch diesen Laden. Ja. Dem gehören doch 20% über die Beteiligung des Landes, über die Beteiligung des Landes Niedersachsens.
Ja. Vielleicht war es ansteckend, ja.
Ja.
Aber man muss sich dann schon fragen, schade wieder für Volkswagen in dem Moment, ja, warum, wieso ist der Herr Sänger schuld daran, dass es Softwareprobleme bei dem ID.3 oder beim Golf 8 gibt?
Ja.
Das ist doch schon, das krankt doch schon vom Fuß.
Schade.
Ist sehr schade.
Aber gut, so ist es. Neue Diskussion der Woche. Wie spielst du das Thema Mobilität in deinem Depot? Komm gerne in unsere Facebook-Gruppe, folg uns gerne auf Instagram und wir würden uns natürlich über eine positive Podcast-Bewertung sehr freuen.
Und sagt mal, worum geht es heute?
Kommen wir zum heutigen Thema der Woche, Rest in Peace Automobil. Und ja, das Thema hatten wir ja doch schon relativ häufig so innerhalb unserer Podcast-Folgen, aber heute wollten wir mal ein bisschen tiefer reingehen und doch einfach mal durchleuchten, was denn eigentlich die Automobilbranche für Deutschland bedeutet. Wir wissen natürlich, dass ein großer Anteil unseres Bruttoinlandsproduktes in Deutschland über die Automobilbranche abgebildet wird. Also nicht nur die Autohersteller selber, sondern natürlich auch die Zulieferer und nicht zuletzt ja auch die Staatseinnahmen über Steuern, die ja nicht nur von den Unternehmen kommen, sondern natürlich auch von jedem Mitarbeiter und natürlich auch von den Aktionären, wenn die Dividende ausgeschüttet wird. Und das sind ja dann doch große, große Einnahmen, die hier für den Staat jedes Jahr
entstehen.
Ja, das ist halt immer sehr, sehr gut. Und wie war es in der Vergangenheit? Ja, also die Automobilindustrie hat sich ja doch recht stark etabliert, gerade im Zuge des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg hat man ja gerade mit der deutschen Automobilindustrie doch ein echtes Zugpferd vor sich gehabt. Und auf der ganzen Welt sind eben unsere Autopioniere beliebt. Made in Germany ist ein Begriff für jeden auf der Welt, vielleicht auch gewesen.
Ja.
Aber da kommen wir später nochmal dazu. Ein Rekordjahr nach dem anderen folgte und die Zahlen gingen ja immer wieder auf neue Hochs, also Verkaufszahlen von Autos. Wir kennen ja unsere Marken, ne? Volkswagen, BMW, Daimler, also Mercedes, Porsche, Audi, auch Opel muss man hier noch mit erwähnen. Aber auch in den, bei den LKWs mit MAN, doch große Namen, die hier einen Status hatten. Die Aktien stiegen immer wieder auf neue Hochs, mal abgesehen von Daimler, die, ich sag mal, über Jahre hinweg, 25 Jahre hinweg, nur seitwärts lief. Aber dennoch auch BMW, Audi, VW, die sind ja doch durchaus gut gestiegen und konnten auch immer zuverlässige Dividenden zahlen. Doch wie ist es denn eigentlich jetzt?
Ja, aktuell muss man wirklich sagen, der Klimawandel zwingt uns zum Umdenken. Das ist auch gut so. Nochmal ein kurzes zu dem, was du gerade sagtest, dass wir natürlich einfach so der Jäger waren und dann vorweggefahren sind mit unseren Deutschen. Das ist halt, du bist dann voll in dieser Komfortzone drin und dann ist es total schwer, Strukturen aufzubrechen. Ich glaube ja immer noch, dass auch das dem Herrn Diess zum Verhängnis werden wird. Ich glaube nicht, dass er noch so sehr lange bei VW sein wird. Man hat ihm ja jetzt schon das Baby weggenommen, das Spielzeug, die Marke VW. Und das ist natürlich auch schon ein Zeichen, auch an ihn, er ist schon angezählt. Und er will da ein bisschen Strukturen aufbrechen, aber ich glaube, das kannst du ja bei einem SPD-geführten Konzern einfach nicht machen. In der Gegenwart, wie gesagt, Klimawandel. Und da muss man auch sagen, und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wir haben steigenden Wohlstand auf der Welt und dieser führt natürlich zu Innovation und Entwicklung. Das Auto gilt weiterhin, und das muss man einfach sagen, als Statussymbol. Die Deutschen oder auch weltweit gibt es immer mehr Autos. In Deutschland sterben täglich 9 Menschen auf deutschen Straßen. Finde ich doch sehr erschreckend. Die Zahl ist doch sehr hoch, über 300. Und man muss wirklich sagen, der Individualverkehr in Deutschland, er nimmt zu. Er nimmt nicht ab. Also Statistiken belegen wirklich, dass er zunimmt. Das ist jetzt die Gegenwart. Jetzt haben wir uns natürlich gefragt, was wird in der Zukunft passieren? Und da ist einfach die Mobilität in unseren Augen. Was denkst du denn, wie ist die Mobilität der Zukunft in deinen Augen?
Also meine Vision zum Thema Mobilität ist natürlich neben den bestehenden Sachen, also der Straßenbahn, innerstädtisch und so weiter, dann einfach auch einfach das autonome Fahren. Das ist ein Trend, da sagen viele, das werden wir gar nicht miterleben. Doch, ich glaube schon, das werden wir sehr, sehr früh schon miterleben, dass Autos ganz autonom durch unsere Straßen fahren, wenn sie denn einfach das liefern können, was sie auch, ja, wofür sie entwickelt sind. Ja. Und es wird die Mobilität komplett verändern. Denn in meiner Vision ist es so, Philipp, ich fahre von zu Hause auf Arbeit und ich habe selber gar kein Auto mehr, sondern ich werde über eine App einfach bestellen und dann kommt das Auto vor meine Tür, ist rechtzeitig da. Das ist irgendein Auto.
Ja.
Dann steige ich dort ein, fahre wahrscheinlich alleine oder vielleicht sogar mit mehreren, je nachdem, wer auch zu diesem Ziel möchte, zu meinem Ziel, steigt dort wieder aus und das Auto werde ich so vielleicht nicht wiedersehen.
Ja.
Und das fährt dann zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. Das heißt, wir haben hier eine Plattform, also auch App gesteuert, die den kompletten Individualverkehr abriegelt, ohne dass man, ich sag mal, extrem hohe Kosten hat. Weil ich muss ehrlich zugeben, mein Auto jetzt, das frisst sau viel Kosten.
Ja.
Da könnte ich wahrscheinlich in dieser Welt der Mobilität viel, 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 viel weiterkommen. Und auch eine schöne Vorstellung, man schickt das Kind zur Schule. Es muss nicht mehr laufen, sondern man kann, wenn man sich das leisten möchte, muss ja nicht, ja, sich einfach das Auto bestellen, das Kind reinsetzen. Man muss also nicht selber mehr die Zeit aufwenden. Das klingt vielleicht jetzt lieblos, aber am Ende des Tages ist es Zeit Geld und vielleicht das Kind auch schon alt genug und kann so natürlich sicher zur Schule kommen.
Ja.
Menschen kommen also bequem und auch günstiger von A nach B. Es ist bezahlbarer, weil man ja eben bloß noch die Strecke bezahlt. Es ist sicherer und auch die Versicherung fällt weg. Auch die Steuer fällt weg, weil man einfach das Auto nicht mehr selbst behält. Wie siehst du denn das in deiner Vision?
Also ich sehe in meiner Vision wirklich, dass der Individualverkehr abnimmt, dass die Autobauer sich vom klassischen Autobauer zum Mobilitätsdienstleister wandeln. Zum Beispiel Toyota macht das ja ganz stark im Moment auch, dass sie Plattform anbieten, weil aufgrund des Klimawandels ist Disruption die Folge. Ich glaube auch, dass es mehr Verkehr in der Luft geben wird und das alles CO2-neutral und nachhaltig. Was sind jetzt eigentlich die Folgen? Und wir sind uns ja einig, es benötigt ein komplettes, umfassendes, globales Konzept am besten. Und was muss geschafft werden? Es muss natürlich geschaut werden, dass man Regionen und Städte miteinander verknüpft, verbindet und diese auch hoch modernisiert, technologisiert. Und man muss wirklich ein Softwareanbieter werden mit künstlicher Intelligenz, mit mehr Kameratechnik. Also da steckt auch sehr, sehr viel dahinter mit Sensorik. Und das Auto darf eigentlich nur wirklich das Mittel zum Zweck sein. Technik, Infrastruktur sind hier eigentlich die Schlagwörter. Und da frage ich mich, wann erkennt unsere Automobilindustrie, dass diese Zukunft das wirklich ist, worauf man jetzt setzen muss, was ja auch Tesla macht. Und wir sehen es auch immer wieder, an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Und wo Tesla im Moment steht, über 1000 Euro die Aktie, ist ja Wahnsinn.
Es ist Wahnsinn, auch von der Kapitalisierung, keine Frage. Aber hier hast du recht, es wird die Zukunft gehandelt. Und nicht nur die Autohersteller müssen das verstehen, sondern eben auch der Staat. Denn jetzt darf Tesla schon nicht mehr werben mit, dass das Auto autonom fahren kann. Das finde ich halt schon wieder so eine Gegenwehr, die eigentlich schon wieder sehr kontraproduktiv ist oder vielleicht auch einfach schützend für unsere klassischen Automobilhersteller. Auch Alphabet, Amazon und Apple bekennen sich ja an einem Auto der Zukunft zu basteln. Würde dann auch dem Ganzen nachkommen mit dem Individualverkehr, dass er weniger wird, weil natürlich ein Auto viel mehr Wege erledigt und deswegen auch deutlich weniger Autos benötigt werden. Aber was heißt das im Speziellen? Dass es einfach weniger Autos gibt. Das heißt, es werden weniger verkauft, es werden auch weniger benötigt dadurch. Also theoretisch einen konsolidierenden Markt. Ja, also weniger Umsätze, weniger Gewinne, natürlich auch bei den Automobilstellern, Herstellern, die jetzt klassisch da sind.
Was ist jetzt eigentlich das Fazit?
Das Fazit, Stand jetzt, werden es, wenn überhaupt, nur 1, 2 der Automobilhersteller überleben. Das ist zumindest meine Meinung. Ich glaube, wie du schon mal angesprochen hast, BMW und Daimler werden vielleicht gezwungen sein, sich eines Tages zu verbünden. Volkswagen ist zum Glück recht groß und kann hier vielleicht doch noch irgendwann mal den Wandel durchziehen. Tesla und Co. haben ja den Vorsprung schon, also vor allen Dingen Tesla, die kommen ja auch deutlich weiter, haben eine saubere Batterietechnik. Toyota scheint schon recht weit zu sein mit ihrem Wasserstoff. Auch mit
Wasserstoff. Ja.
Genau, das ist schon sehr gut. Auch Hyundai hat mal gesagt, das ist auch kein schlechter Vertreter in diesem Bereich. Und die Automobilbauer in Deutschland haben ein Problem. Sie haben wunderbare, echt starke und bei allem
Schön,
Respekt richtig gute Ingenieure, aber eben auch keine Software-Spezialisten.
Ja.
Und das ist genau das, was fehlt. Der Wandel zum reinem Softwaregerät, das das Auto vollziehen wird, geht offensichtlich an unserer deutschen Wirtschaft vorbei.
Also wir sind uns einig, es muss ein Zusammenspiel geben aus Industrie, Wirtschaft und Politik. Das, wo man das eigentlich immer so sagt. Ich persönlich finde, die Politik sollte nicht wieder eingreifen, sondern Anreize schaffen, damit der Individualverkehr weniger wird. Nah- und Fernverkehr muss deutlich attraktiver werden. Mein Beispiel der Woche, wäre der Luftverkehr wieder normal, hätte ich für ungefähr 80 Euro hin und zurück von Leipzig nach Stuttgart fliegen können. Jetzt bin ich für über 250 Euro mit der Bahn 10 Stunden unterwegs gewesen. Habe ich die 3% gemerkt? Die Mehrwertsteuersenkung? Nein, habe ich nicht. Also, da muss man wirklich sagen, ja, da müssen Anreize geschaffen werden. Was kannst du machen, lieber Zuschauer? Du kannst wählen gehen und natürlich auch von Aktien profitieren, die diese Disruption auch darstellen, die die Zukunft darstellen. Und jetzt ist natürlich die Frage, Marcel, wie kann man diese Disruption spielen?
Ja, die kann man natürlich entweder direkt spielen, indem man eben sagt, wir nehmen halt hier die Hersteller. Also kann ja sein, dass jemand sagt, VW wird es schaffen, weil der ID3 und der ID4 sind wunderbare Autos und die werden hier den Markt erobern und auch dann später als Marke in China einen Riesenerfolg feiern können. Kann natürlich sein, ansonsten kann man natürlich Tesla und sonstige Automobilhersteller wählen.
Ja.
Oder auch den PSA-Konzern, der jetzt mit Fiat zusammengekommen ist. Vielleicht haben die noch eine wunderbare Idee.
Eine Wunderwaffe,
ja.
Ja. Vielleicht. Ich als alter Eisenbahner bin ja auch davon überzeugt, man könnte auch privat in Güter und Privatverkehr investieren. Privatverkehr werden sich dann einige sagen, ja, in Japan zum Beispiel, da sind alle Beteiligungen, die der Staat hatte, hat er an die Börse gebracht. Das Land ist aufgeteilt in verschiedene Gesellschaften. Diese sind alle an der Börse auch gelistet. Man könnte zum Beispiel die East Japan Railway kaufen, dann hat man sogar auch das Netz von Tokio auch noch mit drin und den weltberühmten Shinkansen. Wichtig ist natürlich auch, die Deutsche Bahn ist nicht privat. Also sie gehört niemanden außer dem Staat und deswegen ja, machen die auch so ein bisschen, was sie wollen. Weil wer macht denn da Druck? Herr Scheuer?
Es ist ein Monopol am Ende und vor allen Dingen auch nicht ganz fair, gerade im Hinblick auf Flixbus, was hier die Alternativen sind, die nicht bevorzugt werden und nicht immer wieder Gelder nachgeschossen bekommen.
Ja. Wenn man in den Güterverkehr investieren möchte, kann man das natürlich machen, zum Beispiel über Canadian National Railway, Union Pacific oder auch über die Berkshire Hathaway. Darf man auch nicht vergessen, nein, Warren Buffett gehören nicht nur Apple-Aktien und ein paar Goldman Sachs-Aktien, sondern die sind wirklich ein riesen Bahnbetreiber in der USA. Dazu gibt es auch nochmal eine Podcast-Folge oder gab es, glaube ich, sogar schon. Und wir sehen es auch in der Unternehmensanalyse von Peter bei uns auf dem Kanal. Was kann man denn noch machen? Wir waren jetzt am Boden, Marcel. Jetzt gehen wir in die Luft.
Genau, wir gehen in die Luft. Man kann natürlich die Fluggesellschaften und auch die Flugzeugbauer ins Depot holen, wenn man sagt, die Lufthansa wird nach und nach noch mehr Anteile am Transport und an der Mobilität gewinnen. Dann kann man auch da investieren, genauso wie an Airbus, die ja eben auch die, ja, ich sag mal, die Kurzstrecken Flugobjekte da einmal, ja auch wie Lilium, das Startup aus München, die doch eine ganz andere Mobilitätsansatz bieten, indem die einfach mit einem kleinen, ja, ich sag mal, was ist das, ein kleiner Helikopter, wenn man so möchte, wirklich von A nach B und in das auch kostengünstig. Auch der,
was wir hier oben, also was wir erwähnt haben, will auch der Fonds investieren, der Energy Impact Partner Fonds.
Ah, das ist interessant. Vor allem, weil man ja auch bedenkt, dass das natürlich auch nur eine Mobilität ist.
Ja.
Die klingt zwar erstmal teuer und das hat man jetzt auch bei Thelen, als er bei Lanz war, gehört. Das ist aber nicht so, denn theoretisch soll es dann einfach so sein, dass wenn es angeboten wird, sich jeder leisten kann. Also es ist kein wahnsinnig teures Schauspiel. Genau, die könnte man natürlich investieren, Boeing natürlich auch, wenn sie da irgendwas nachliefern können. Doch du hast was Interessantes zu Airbus noch mitgebracht.
Genau, der französische Staat bietet Airbus 35 Milliarden Euro Subventionen an, wenn sie bis 2035 ein CO2-neutrales Flugzeug bauen. Wenn du ein Ticket buchst bei der Lufthansa, da sind wir auch wieder beim Thema, was du selber machen kannst, kannst du schon wählen, ob du den CO2-Ausgleich machen möchtest. Würde mich mal interessieren, wie viele machen das denn eigentlich wirklich und sagen dann, oh, wir müssen ja was fürs Klima machen.
Ja, wie viele Grünwähler, die über die Lufthansa fliegen müssen, vielleicht aus beruflichen Gründen, wählen dann das teurere Ticket? Du sagst, es ist doppelt so teuer.
Es kann doppelt so teuer werden, wenn du direkt den Ausgleich, also du hast zwei Möglichkeiten, entweder du nimmst CO2-neutralen Sprit oder du nimmst einen Baumpflanzen zum Beispiel. Würde mich mal interessieren, doch ziemlich interessant.
Wenn es dann in die eigene Tasche geht, dann fängt man an, da vielleicht wieder zu wackeln.
Genau.
Außerdem kann man indirekt profitieren über die Smart City Systeme, die ja vor allen Dingen auch Siemens, du sagtest vorhin auch Toyota, durchaus dort recht starke Ansätze haben und bieten. Das ist ja so die Vision von Siemens. Joe Kaeser ist ja jetzt nach wie vor noch Chef gewesen oder ist noch Chef.
Genau.
Der wird jetzt bald wechseln. Und ja, es gibt natürlich auch noch weitere indirekte Kandidaten.
Ja, aber auch direkte nochmal ganz kurz, wichtig auch fürs autonome Fahren, 5G, Infrastruktur. Zum Beispiel könnte man, ja, American Tower, Crown Castle, solche Sachen.
Telekom.
Genau, indirekte Profiteure sind sie davon natürlich auch, aber um CO2-neutral zu werden, brauchen wir mehr grüne Energie. Da kann man natürlich die Solar- und Windparkindustrie nehmen, den Betreiber, aber natürlich auch den Hersteller, zum Beispiel Encavis, Nordex, Vestas, SolarEdge, Enphase. Siehe dazu natürlich auch Folge 1 von unserem Podcast.
Grüner Wasserstoff, das hatten wir ja auch schon in der Folge 37 unseres Podcasts. Da hatten wir schon über Wasserstoff gesprochen. Und hier, ja, ganz klar, unsere Lieblinge Air Liquide bzw. Ja. Linde, indem man einfach, ich sag mal, jetzt nicht so extrem spekulativ und überteuerte Aktien kauft, sondern dort eher was Gesetztes im Depot hat. Oder wenn man doch mal ein bisschen spielen möchte und sagt jetzt hier, ich wage das Risiko, dann natürlich eine Nähe, eine Ballard Power, Black Power, die hier durchaus profitieren werden. Auch die Versorger sind da interessant, denn die müssen den Strom ja irgendwo ja auch produzieren. Und das ist vor allen Dingen E.ON, RWE, Fortum und auch NextEra Energy zum Beispiel.
Man kann das ganze Thema natürlich wie immer auch passiv spielen. Also wenn man sagt, ich habe gar nicht das Geld und auch die Zeit, mich mit diesen ganzen direkten und indirekten Aktien oder Profiteuren damit zu beschäftigen. Ich habe mal zwei ETFs rausgesucht. Einmal den von iShares, Electric Vehicles and Driving. Also der geht wirklich voll auf dieses elektrische Automobil und auch das autonome Fahren. WKN dazu, A2N9FP. Dieser ETF hat seit Auflage in 2019 plus 2,08% gemacht. Die Top 10 sind hier zum Beispiel Tesla, ABB, Nvidia, Hexagon, Fiat Chrysler ist auch mit dabei, Infineon aus Deutschland und Marvell Technologies. Die Top 10 machen 25% von diesem ETF aus. Aber ja, was sagst du denn zu diesen Unternehmen?
Ja, es ist faszinierend, dass ja doch das ein riesen Zukunftsthema ist.
Ja.
Aber dann doch plus 2% am Ende rauskommen. Also zumindest Stand jetzt, das kann sich natürlich dann auch wieder ändern, aber ich glaube, die 2% sind am Ende doch durch Tesla und Nvidia entstanden, die ja extreme Rallyes gemacht haben und sowas wie Infineon, machen wir uns nichts vor, den Chart anzugucken, das ist nicht wirklich ein Anstieg, auch Fiat Chrysler mit drin zu haben, schwierig.
Genau, also es geht hier wirklich Electric Vehicles. Wer das ganze Thema Zukunftsmobilität spielen möchte, der hat die Möglichkeit von X-Trackers in einen ETF zu investieren. Auch hier die WKN A2N6LL. Dieser ETF hat seit Auflage auch in 2019 minus 2,76% gemacht. Aber er investiert doch ein bisschen anders. Zum Beispiel BYD aus China ist mit 2,85% die Top-Holding. Dann gibt es natürlich Nvidia, Tencent, Nissan Chemical, ASML oder auch AMD. Aber auch Alphabet ist auf Platz 10. Hier machen die Top 10 Unternehmen 20,59%. Was denkst du denn?
Ja, also es sind auf jeden Fall auch interessante Vertreter mit drin, vor allen Dingen auch Akkuhersteller.
Ja,
gerade hier LG Chem, wenn man sieht, oder auch Samsung SDI, die sind ja auch richtig stark durchgestartet in den letzten Wochen und Monaten. Also ich glaube, die nächste Performance wird durchaus positiver sein.
Wie bist du denn eigentlich in dem ganzen Thema investiert?
Ja, tatsächlich über NextEra Energy, direkt natürlich, dann Enphase Energy, die ja die Solarmodule herstellen und das auch sehr, sehr gewinnbringend. Dann klar über den Fonds von Amazon, die ja auch jetzt grün investieren möchten, das darf man nicht ganz vergessen. Ja. Auch Microsoft, die ja durchaus einen grünen Anstrich bekommen haben und auch ein Ziel haben.
Ja.
Und dann ist natürlich noch Luft nach oben.
Air Liquide?
Air Liquide, oh ja, richtig.
Ja, das stimmt. Ich habe nämlich gerade nochmal schnell geschaut, wie bin ich eigentlich investiert? Ja. Air Liquide und natürlich MSCI World. Boom, bin ich dabei.
Ja, und wie viele schlechte Aktien hast du dann dabei?
Nein, ich habe den Momentum. Ich habe den Momentum.
Nein, ich rede von Unternehmen, die vielleicht nicht so grün sind.
Das weiß ich nicht.
Ja, eben. Das könnte das Ganze wieder aufheben.
Passiv, attraktiv. Jetzt schreib uns natürlich gerne mal in die Kommentare, wie bist du eigentlich in das ganze Thema investiert?
Und uns wird natürlich sehr interessieren, wie du die Mobilität von morgen siehst.
Genau.
Und vor allem auch die Chance der deutschen Automobilindustrie. Bist du sehr pessimistisch, so wie wir?
Ja.
Oder bist du Optimist und sagst, hier kommt noch was und die deutsche Automobilindustrie wird sich hier herauswinden und mit Überraschungen Tesla besiegen, zumindest wieder eingrenzen?
Dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf.
Genau.
Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.